Nerdwiss 912, heute mit dem Saisonrückblick des SV Meppen im ersten Jahr der dritten Liga. Saison 2017, wollte ich gerade sagen, 2017, 2018, danke, dass du mich unterbrochen hast. Ja, nach längerer Zeit mal wieder ein Meppen-Podcast. Ne? Der letzte ist ja schon ewig her, ja Motori, letztes ist ja schon ewig her. was war der letzte? Erinnerst du dich noch?
Ich weiß es
nicht. Oh Gott, Anfänger. Wien, Wiesbaden, KSC natürlich. Zwei Niederlagen, wo ich eine steile These losgelassen habe, von wegen Meppen, Krise und so.
Hat sich nicht bewahrheitet.
Hat sich nicht ganz bewahrheitet.
Nee. Hat sich nicht ganz bewahrheitet.
Auch zu dem Zeitpunkt war die These, die ich gesagt habe, dass Meppen keine Ideen auf Rückstände hat und dann sozusagen die Spiele verliert.
Hat sich auch nicht bewahrheitet.
War bis dahin auch schon falsch. Ja. Und böse Kritik von meinem Bruder gehört, dass das ja Quatsch ist, was ich erzählt habe und Quatsch ist, was du erzählt hast zum Beispiel.
Aber das war ich öfters.
Sagen. Ja, genau. Du meintest ja zum Beispiel nach dem 2-1 oder 3-1 gegen Wien Wiesbaden in der Niederlage, dass man da jetzt auf jeden Fall Stürmer einwechseln soll und scheiß drauf, wenn man 5 verliert. Vielleicht gewinnt man das Spiel ja noch, aber er sagte dann so, ganz richtig eigentlich auch, wenn man dann da irgendwie 0-5 oder 1-5 vom Platz geht, dann ist das scheiß für die Moral, vor allem wenn man einen Tag später gegen FC Paderborn spielen muss und dann kriegt man so eine Negativspirale rein, wie in der Bundesliga der 1. FC Köln quasi. ja, das war dann halt so die Kritik. Konnte ich nachvollziehen, ne? Auch beides so, weil er sagte mir dann auch hier einen Punkt nach Rückstand so. Ich habe auch noch ein paar lustige Statistiken ausgesucht, die ich gleich mal vom Stapel lassen werde, wenn wir zu dem Thema kommen. Du bestimmt auch, ne? Hast du bestimmt auch gut vorbereitet, so wie ich dich kenne.
Mega.
Wir sind Siebter geworden.
Alter Pöbelaffe, ey.
Wir sind Siebter geworden, bester Aufsteiger.
Bitte, und da möchte ich mich kurz dran erinnern, an unseren ersten 1912-Podcast quasi,
ja.
In dem ich drei Saisonziele ausgegeben habe. Saisonziel 1 war Klassenerhalt. Saisonziel 2 war mindestens ein Platz vor Osnabrück und Saisonziel 3 war einstelliger Tabellenplatz. Und ich würde sagen, ich hatte mit allen drei recht. Vielen Dank,
die lieben Jungs.
Ja, echt nett gewesen, muss man
sogar sagen. Sogar noch besser, als ich es erwartet hätte. Also ich wäre mit Platz 9 überst glücklich gewesen.
Mit Platz 7 ist natürlich, ich weiß gar nicht, meine Freude ist irrsinnig groß.
Irrsinnig groß. Ja, eine Wahnsinnssaison muss man wirklich festhalten, mit der keiner so gerechnet hat. Weder die optimistischen Optimisten des SV oder in der dritten Liga sowieso keiner. Wir waren der Abstiegskandidat Nummer 1, logischerweise.
Ja, laut Experten sind wir auch abgestiegen.
Ja, sicher. Nach der Hinrunde hatten wir 3 Punkte nach diesem lustigen Tippspiel da in der dritten Liga, wo dann ein Spieler von irgendjemandem aus der dritten Liga halt mal tippen durfte. Ja. Und wir hatten 3 Unentschieden zur Hinrunde, was ja gut ist. Rückrunde hatten wir, glaube ich, weiß nicht. Also wir wären, glaube ich, immer noch am Abstiegsplatz gewesen, aber hatten dann irgendwie 20 Punkte oder so.
Ich würde sagen, man hat uns ein paar mehr Punkte zugesprochen, aber es hätte ja auch nicht gereicht.
Hätte nicht gereicht, genau. Aber ja, mal gucken, wie es nächste Saison wird. Ich habe einen kleinen Teaser für relativ gegen Ende der Saison. Wir wollen ja auch einen Ausblick auf die nächste Saison ein bisschen geben. Ich schildere mal ein paar Probleme, die dem SV Meppen entgegenkommen könnten.
Blühen werden,
ja. Erstmal, aber reden wir über die abgeschlossene Drittligasaison, würde ich mal so sagen.
Ja.
Also wir können ja mal da weitermachen, wo wir vor einem halben Jahr oder so aufgehört haben. Wie ich vorhin schon sagte, 1-3 Niederlage zu Hause gegen Wien Wiesbaden. 2 Niederlagen in Folge, so ein bisschen so ein kleiner Negativtrend. Den haben wir eigentlich zweimal in der Saison bisher verloren in der Liga.
Ich überlege mal. 2 danach? Ja. Was ist mit Unterhaching? Was war da?
Vorher gegen Osnabrück gewonnen. Aber danach, ja, doch ganz am Anfang. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich weiß noch, ganz am Anfang der Saison da auch ein Schlüsselspiel. Das war der Sieg gegen Hansa Rostock. Davor haben wir auf jeden Fall verloren gegen Münster und gegen Magdeburg, meine ich, war das.
Okay.
Und da standen wir zum allerersten und einzigen Mal auf dem Abstiegsplatz. Und das Spiel gegen Rostock ist das wichtigste Spiel der Saison gewesen, sage ich jetzt mal, weil wir da verloren hätten. Dann hätte sich vielleicht so eine Abwärtsspirale in Gang setzen können quasi. Und dann wären wir vielleicht auch nicht mehr rausgekommen. Aber dadurch, dass wir das Spiel sehr glücklich gewonnen haben, muss man ja auch sagen, gab es eigentlich keine richtige Gefahr. Selbst durch diese Niederlagen da gegen Wien Wiesbaden und KSC, wo man auch ehrlich mal sagen muss, die waren zu dem Zeitpunkt Dritter und Vierter. Ne? Gegen so Spitzenteams der dritten Liga darf man ja auch mal verlieren, vor allem, weil logischerweise 1-1 von auswärts war. Und ich meine, gegen KSC, meine ich mich zu erinnern, haben wir auch ganz gut gespielt, zu Hause gegen Wiesbaden. Oh, waren wir doch schon etwas klarer unterlegen, würde ich sagen.
Bisschen besser aussehen können,
ja. Hätte. Aber ja, wie gesagt, Dritter und Vierter oder so, das ist das schon, ja, kann man damit rechnen, dass man verliert. Aber das Spiel gegen SC Paderborn, meiner Meinung nach, war ja 0-0, aber war meiner Meinung nach das beste Saisonspiel des SV Meppen in der ersten Drittligasaison. Wie sahst du das so ein bisschen?
Definitiv.
Stimmst du mir zu?
Ja, das, stimmt. Darf ich auch mal zustimmen? Nein,
darf ich nicht. Ne? Darfst du natürlich tun. Ja, zustimmen darfst du immer, darfst nicht widersprechen. Aber das war halt so der Startpunkt einer unfassbaren Serie, würde ich fast sagen. Ja. Weil dann gab es einen 2-0 Auswärtssieg in Köln. Dann haben wir zu Hause gegen unseren...
Wo wir live dabei waren übrigens.
Live in the hood. Genau, da haben wir 2-1 gewonnen gegen unsere guten Freunde aus Jena. Mehr das möchte ich dazu nicht sagen. Ein 2-2 zu Hause gegen Halle.
Doch, ich möchte da noch was zu sagen.
Ja, erzähl.
Gerne. Der Eismann hat sich nicht auf den Platz getraut. Also er saß halt nur auf der Bank mit Käppi tief ins Gesicht, dass ihn keiner erkennt. Aber auf dem Platz hat er sich nicht getraut. Ich denke schon, dass es ein bisschen Absicht war. Ich
meine, ja, der ist halt schlecht. Auch gewusst,
das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, die haben auch gewusst, was ihm... Ich sage jetzt mal, akustisch blühen könnte, wenn er denn jetzt tatsächlich auf dem Platz aufläuft.
Ja, ne? Das ein oder andere Gebuhe und
an diesem, negatives
Wort kam. Augenblick
aber eben kurz gesagt, Meppen vergisst nicht. Wir sehen uns nächstes Jahr.
Genau. 2-1 Sieg. Dann zu Hause zwei Heimspiele. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber hatte wohl gute Gründe. Vielleicht Wiederholungsspiel, weiß ich nicht mehr genau.
Ja.
Zu Hause 2-2 gegen Halle. Ja, erinnerst dich vielleicht noch an das Tor in der 95. Minute von Vidovic. Vielleicht noch nicht. Dann war da noch ein Punkt geholt. Dann wieder in Chemnitz gewonnen, 2-1. Zu Hause gewonnen gegen Lotte. Da hatte man noch ganz kurz Hoffnung auf den DFB-Pokalplatz, weil wir hatten ja vielleicht gedacht, okay, die ersten vier sind ja gesetzt in der dritten Liga für den DFB-Pokal.
Ja.
Und durch Pokalsiege oder so hätte er sein können.
Ja, der KSC war halt auf Weg Pokalsieg und dann war halt die mögliche Variante ja, dass dadurch der vierte Platz der dritten Liga quasi frei wird und auf den fünften in der Tabelle runterrutschen würde. Das hätte dann unser Platz sein können. Aber leider ist die Regelung eine andere, sodass dass wir halt auch nicht traurig drüber sein müssen, dass wir halt in Anführungsstrichen nur Platz 7 erreicht haben am Ende.
Ja, dann ist, glaube ich, irgendwie der Finalist mitgerutscht oder so, keine Ahnung. Genau. Aber für so Landesligisten ja auch immer ganz schön, dass die auch, oder Regionalligisten, so halt niederes Volk.
Wir sind auch nicht böse drum. Nächstes Jahr machen wir es halt direkt mit Platz 3. Ich meine, gut, wir sind dann doppelt belastet. DFB-Pokal vorher, Relegation ab in die zweite Liga. Ist natürlich hart, aber...
Ja. Ich bringe die Saison noch mal kurz zu Ende. 2-3 Sieg gegen, oder in Groß-Asbach. Dann 3-0 zu Hause gegen den Rot-Weiß Erfurt. Und eine 1-2 Niederlage in Bremen. Ne, da habe ich dich mal alleine
auf Auswärtsfahrt geschickt. Ausnahmsweise alleine ohne Lukas auf Auswärtsfahrt gefahren und dann bringe ich so ein Ergebnis mit.
Genau.
Ich bin selber sehr deprimiert. Ich mache das auch nicht wieder. Kann ich dich beruhigen?
Das ist sehr nett von dir. Gut, dann eine kleine Niederlage wieder mit vielen Fans, die auch in Bremen waren. Aber halt, ja, letztes Saisonspiel, da ist die Konzentration vielleicht auch nicht mehr ganz so hoch, weiß ich nicht. Vielleicht hat Bremen auch mal gesagt, komm, versuchen nochmal ein vernünftiges Saisonergebnis abzuschließen, weil Bremen ist ja abgestiegen. Aber egal, also 2500 Leute waren noch mit in Bremen, aber ja, das ist halt ein Ergebnis, das nimmt man ja mit. Da ist man nicht böse drum unbedingt, man wollte zwar logischerweise die Punkte holen, aber egal, würde ich mal sagen.
Ja.
Ja, wie gesagt, Siebter geworden, 58 Punkte geholt, plus 3 Tordifferenz, glaube ich. Ein sehr sehenswertes Ergebnis auf jeden Fall. Ich glaube, der zweitbeste Aufsteiger unter Haching war irgendwie 9. oder so und dann kam Jena auf Platz 12, 13 irgendwie so, keine Ahnung.
Deswegen heißt es ja unter Haching, also wir sind Oberhaching.
Wir sind Oberhaching, genau.
Ja. Das finde ich auch sehr respektabel. Also ne, bester Aufsteiger, das war ja so dein erklärtes Ziel am Ende auch noch, was wir halt auch noch erreicht haben. Also find ich auch respektabel dafür, dass alle gesagt haben, oh Gott, unter Haching reitet alles kaputt, die reiten direkt in die zweite Liga.
Dafür großer Name
wir,
eigentlich.
Dafür stehen wir vor denen,
ja, gut, wir haben
großer Name, nichts dahinter, ey.
Ja, fast, wir sind ja viel untergegangen
Hoffentlich zählt das für viele andere Vereine auch, denn die nächste Saison macht mir ein bisschen mehr Angst.
Ja, definitiv. Ja, wie gesagt, 4-0 sind wir untergegangen in Unterhaching. Untergegangen in Unterhaching. Aha. Aber naja, gut. Das war halt die Derby-Nachwehen sozusagen. Und Unterhaching hat ja auch ein sehr starkes Team. Und ja, egal. Aber ich finde so, wenn man so sich die Auswärtsfans anguckt, ne? Ich meine, wir waren mit 4.000 Leuten in Lotte, was ja der Wahnsinn ist. 4.500, ja gut, ich habe hier 4 stehen, ist aber egal, 4.500 von mir aus. Dann 3.000 in Osna und 2.000 in Münster, das sind so die Ausreißer. Ja gut, 2.500 in Bremen,
2.500 waren wir auch noch in Bremen, genau.
Ja, genau.
Ohne Meppen wäre da auch wirklich nichts los gewesen. Also da standen 2.500 Meppner und noch 30 aus Bremen.
Ja, genau. Also wahrscheinlich die Verwandten der Spieler oder so.
Ja, genau. Das war meine erste Kommentare. Also die kommen auch echt nur noch Freunde und Eltern.
Ja, genau. Aber klar, ne? U23-Mannschaft, da geht ja kein Mensch hin, warum auch.
Ich möchte übrigens, also vielleicht auch um unsere eigene Statistik so ein bisschen offenbaren, weil ich finde, wir sind auch respektable Fans, also ohne uns jetzt mal zu sehr stark loben zu wollen, aber ich finde das schon ganz gut. 38 Spiele, davon 19 in der heimischen Hensch Arena, die wir allesamt live gesehen haben.
Ja.
Von den 19 Auswärtsspielen habe ich 18 gesehen, live.
Ach so, ja, mit Fernsehen, ja.
Also mit Telekom-Übertragung, davon 4 live im Stadion.
Ja.
Und eins konnten wir leider nur per Live-Ticker verfolgen, aber ansonsten haben wir alles immer.
Na, ich konnte Bremen leider auch nicht sehen, aber was heißt leider, wenn wir verloren, da ist es ja nicht so, ist man nicht so traurig drum. Irgendwas war das andere, Paderborn, glaube ich, ne?
Ja, ganz am Anfang der Saison, ja. Paderborn hat uns unser anderes Hobby leider davon abgehalten.
Ja. Siehst du, ich 2 Niederlagen nicht gesehen, alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Hat mir viel Zeit erspart.
Ja.
Aber ich finde schon, also es ist schon auch respektabel. Also man merkt dahinter auch einfach unsere Leidenschaft für diese Mannschaft und diesen.
Ja, Club. Und ja, der Club ist geil. Und nochmal zu anderen Fans zu kommen aus Meppen, die auch leidenschaftliche Auswärtsfahrer sind. Ich glaube, in Zwickau waren 91 Leute immerhin. Ja. Das sind 613 Kilometer, das ist der zweithöchste Wert. Also der zum Hinfahren quasi. Der höchste Wert ist Aalen, 655, da waren immerhin 105 Leute da. Das war ja auch schon stark. Das ist halt so wahrscheinlich die Ultra-Gruppe, die da halt irgendwie immer überall hinfährt. Nach Erfurt 200, nach Würzburg nochmal 100. Und zum KSC waren 500, das war auch noch groß angekündigt immer bei uns, hier mit dem Sonderzug und so. Und die haben sich da bestimmt auch nicht gut gehen lassen.
Ja, auch in der Auswärtsfahrertabelle sind wir, glaube ich, auch. Also Liga 3 hat ja solche Erhebungen gemacht. Ich glaube, wir sind Vierter oder Fünfter, lass mich nicht ganz lügen.
Ja, das mag sein, das weiß ich nicht.
Genau. Ich guck mal schnell, ob ich die Statistik noch finde.
Ich weiß, dass wir in der Heimtabelle leider einen Platz hinter dem VfL sind. Wir sind dann Achter oder so, ich weiß es nicht genau. Aber unser Stadion gibt ja auch nicht so viel Platz für Menschen her wie Osnabrück.
Nee, zum Beispiel. Außerdem gibt auch unsere Stadt nicht so viele Menschen her wie Osnabrück.
Stimmt, das muss man ja auch dazu sagen.
Das muss man auch ein bisschen
benennen. Ja, sicher, da habe ich jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht, das ist aber irgendwie logisch.
Ja, Osnabrück kann mit fast dreifach so vielen Leuten aufwarten.
Ja, und die haben alle, ja, wahrscheinlich haben davon einfach sehr viele Fußball verstanden und gehen halt nicht zu dem VfL hin. In dieser Saison ja auch, verständlich, warum man da nicht hingeht.
Ja,
nächste Saison wird es wahrscheinlich schlimmer.
In der nächsten Saison kann ich es auch verstehen, weil also bei aller Liebe für dieses Derby und ich auch gerne hätte, dass die Liga halten. Ich glaube persönlich nicht dran, dass Osnabrück die Liga hält. Also ich befürchte ich es, weil es halt einfach geil ist, so ein Derby zu haben. Ja, ist genauso wie damals Oldenburg gehabt zu haben. Das war auch einfach geil. Ich befürchte einfach, dass sie die nächste Saison nicht überstehen werden. Denn zu den schon desolaten Zuständen, die im Verein herrschten, kommen ja auch noch starke finanzielle Probleme.
Oh ja.
Und entsprechend gehen halt auch ganz viele wichtige Spieler bei denen aus dem Kader raus.
Das weiß ich auch nicht, aber.
Und die zu ersetzen wird halt wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit werden, zumal wenn dir halt die liquiden Mittel dafür fehlen. Ne?
Genau, dann muss man eigentlich auf die Jugend setzen. Ich weiß nicht genau, wie der VfL das jetzt so macht, so in den Dreh. Ob die das jetzt schaffen, mit einem starken Jugendkader irgendwie das aufzufangen, so ein bisschen. Und vielleicht auch kommt der eine oder andere dahin. Ich meine, dritte Liga ist ja jetzt allein durch die nächste Saison schon etwas attraktiver. Vielleicht holt man sich aus der Regionalliga auch welche hoch, keine Ahnung. Aber das mittelfristige Ziel, habe ich ja letztens gelesen, vom VfL ist ja doch noch den Aufstieg in die zweite Liga zu machen. Und das ist was in meinen Kopf überhaupt nicht reingeht. Wie ein Verein, der jetzt einfach mal, sind wir mal ehrlich, es nur geschafft hat, drin zu bleiben, weil 2 Leute Insolvenz angemeldet haben und der eine Werder Bremen 2 ist. Dann ist es schon sehr mutig, vor allem, weil es nächste Saison 4 Absteiger gibt. Zu sagen, wir wollen mittelfristig in die zweite Liga aufsteigen. Gut, das nächste Ziel wird Klassenerhalt sein. Das werden sie sich hoffentlich auch bewusst sein da in der verbotenen Stadt. Trotzdem sollte da mal ein Umdenken nachkommen, dass auch mittelfristig das Ziel dritte Liga sein sollte und nicht zweite Liga, nur weil es die letzten Jahre ganz gut geklappt hat.
Definitiv.
Die
letzten Endes bei uns wird es auch nicht anders sein, als dass man langfristig erstmal damit plant, einen möglichst vernünftigen, stabilen Platz in der dritten Liga zu haben.
So ist es,
ja. Alles andere würde ich auch für verrückt halten. Also wir selber dürfen natürlich träumen und solche Sätze sagen wie vorhin, von wegen nächste Saison und dann ab in die zweite Liga. Aber für die Führungsmannschaft und so, wenn da irgendeiner so denkt, den würde ich direkt rausschmeißen.
Ja, oder mal eben zur Brust nehmen und sagen, hier Junge, das darfst du vielleicht gerne zu Hause sagen, aber nicht in ein öffentliches Mikrofon.
Genau, wir dürfen darüber bestimmt träumen, aber wir dürfen das mit Sicherheit nicht nach außen kundtun.
Genau. Aber gut, VfL ist ja hier Gott sei Dank nicht das Thema. Unser Thema ist der SV Meppen und ich habe noch ein paar Statistiken zu unseren Spielern rausgesucht, wer die meisten Tore gemacht hat.
Jetzt kommt eine große Überraschung. Achtung, Achtung. Eine
große Überraschung. Es ist die Nummer 30, Benjamin Giert. Wahnsinn. Dann kommt Marius Kleinsorgen mit 7 Toren, also 19 Tore, hatte ich es gesagt, weiß ich gar nicht. Ja, ich nicht gesagt. Dann kommt schon Luka Tankulic
mit
6 Toren, der aufgeblüht ist. Der hat sich
ja Richtung Ende der Saison noch ordentlich da die Statistik verbessert. Ne?
Wahnsinn, also
der hat in den letzten beiden Spielen 3 Tore gemacht, glaube ich, oder?
Ja, das kann gut sein. Zur Winterpause ja gekommen von Lotte, hatte da in seiner Karriere, weiß nicht, wie lange er da war, aber ein Tor immerhin geschossen und bei uns jetzt schon 6, was einfach unfassbar ist. Aber nach Tankulic kommt schon Krämer mit 4 Toren. Und dann Jovan Vidovic mit 3 Toren.
Tatsächlich.
Faszinierend.
Und wo ist Nico? Nico
muss kommt genau dann auch.
Ja, okay.
Aber Nico ist ja für was anderes eher da. Aber dann noch Martin Wagner, Thilo Leugers, auch noch 3 Tore. Und Marcel Gebers und Mike Marcel Gebers 2 Tore. Wusste ich übrigens gar nicht. Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich das jetzt gesagt hätte, wer ist der torgefährlichste Verteidiger, hätte ich natürlich gesagt, das ist natürlich unser Gebers. Aber wahrscheinlich nur, weil das Tor gegen Osnabrück noch so präsent ist und das Tor, was er davor gemacht hat, gegen in einer anderen Mannschaft, egal. Ja, und Mike Siebenbeere mit 1 Tor. Immerhin noch. Auch gekommen in der Winterpause. Aber ja, auch noch torgefährlich.
Also hat er auch relativ wenig gespielt. Also gut, hinten raus schon mehr, aber am Anfang war man ja noch sehr zurückhaltend.
Genau, er ist ja auch nicht die einer der Startelf quasi. Aber kommen wir mal dann zu den Torvorlagen. Unser guter Nico, der hat ja 3 Tore gemacht, aber immerhin 9 vorgelegt. Das ist ja schon hammerstark, finde ich. Dann auf Platz 2 kommt Markus Ballmert, auch
unser Flankengott. Das überrascht mich jetzt ein
bisschen. Hat mich auch überrascht, muss ich wirklich sagen. Unser Flankengott, der ja, ich kann mich an einzelne Flanken noch sehr gut erinnern, die er geschlagen hat, ist ja unser Verteidiger, unser rechter Verteidiger. Und dann kommt Luka Tankulic mit 4 Vorlagen. Also dieser Mann.
Ich bin sehr froh und dankbar.
Weiß gar nicht, also ich bin ja, was das für ein Glücksgriff
war. Ja, ich wollte sagen, ich war ja von vornherein ganz großer Fan, aber ich war ja wohl Fan von ihm, so ist nicht. Und auch dankbar, dass wir ihn geholt haben. Also er hat mir auch immer gefallen, wenn er gespielt hat.
Ja, definitiv.
Du warst ja am Anfang noch so ein bisschen zurückhaltend ihm gegenüber. Aber,
war ich das?
Ja, tatsächlich. Ja. Doch, ja. Ausnahmsweise ja. Aber du hast,
war
mich
ja
auch immer, du hast mich auch immer dafür kritisiert, dass ich unseren Harris so sehr kritisiert habe. Der jetzt,
Harris gesehen,
der ja. Ist ja. Der ist ja weg.
Der ist weg, ja. Hat auch ein Tor vorgelegt
übrigens. Das, eins.
Eins,
ja. Eins vorgelegt
als Stürmer.
Ja. Guter Mann.
Gut. Hat mehr Tore vorgelegt als Rob.
Ja.
Und die hatten wahrscheinlich ähnliche Spielzeit.
Ja, aber nicht ähnliches Spielalter.
Nee, ähnliche Spielzeit hatte ich auf keinen Fall. Nee. Harris hat definitiv mehr gespielt.
Ja. Definitiv.
Ja, ganz bestimmt. Okay, sagen wir es anders. Er hat, glaube ich, mehr Tore vorbereitet als Torben Detas. Ich will ihn jetzt nicht kritisieren. Ich will das nur ihm gesagt haben. Weil ich glaube, der hat nämlich keine Torvorlage, wenn ich das hier in meinen Rechercheunterlagen richtig sehe. Aber macht ja auch nichts. Torbens Zeit kommt ja noch.
Richtig, der ist noch jung und er braucht die Tore erst
in der nächsten Saison. Ganz genau. Wo war ich stehen geblieben? Ja, David Frisoric hat 3 Tore vorgelegt, genauso wie Thilo Leugers. Und
aber krass.
Also, Mike Ballmer, Steven auch 3.
Dass Ballmer deutlich mehr Tore vorgelegt hat als Leugers, faszinierend. Also, also aus meiner Erinnerung wäre es definitiv andersrum,
muss ich sagen. Nee, also ich finde es schon, also ich hätte ihn nicht auf Platz 2 gesehen, ich hätte vielleicht sogar Tankulic davor noch gesehen. Aber ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass Giert noch ein paar mehr vorgelegt oder Kleinsorge, beide nur 2 Tore vorgelegt.
Nee, Giert, der legt ja nicht vor, der macht, wenn dann das
ja.
Ding selbst oder sonst nichts.
Ja. Ja, Kleinsorge 7 Tore, hatte ich ja vorhin schon gesagt, 2 vorgelegt. Ich hatte auch gedacht, Kleinsorge und Giert, dass die sich immer gerne mal selbst die Tore gegenseitig vorlegen, aber nee. Und dann Jeroen Gies, auch ein Tor vorgelegt.
Hier
Gies. Ein Riesenabschlag und dann ein Kopfball, glaube ich, war da und,
ja, ach,
und dann
ja,
das ich Tor. Ich weiß aber nicht mehr genau gegen
wen. Nee, aber ich habe die Szene noch grob im Kopf auf jeden Fall.
Ja. Ja. Senninger auch ein Tor vorgelegt. Vidovic und Krämer auch ein. Ja, kann wohl sein. Ich weiß auch nicht mehr gegen wen. Jedenfalls, um beim Thema
Tore. Das war eins der Spiele, wo Domaschke gesperrt war.
Mensch, bist du aber ein Fuchs. Ja.
Das schränkt es auf jeden Fall deutlich ein.
So. Ja, richtig. In 3 Spiele hat Gies, glaube ich, gemacht. Und
2,5.
2,5, okay, hat er gemacht und ein Tor vorgelegt. Ne? So stark.
Ja, okay. Domaschke, kam der schon vorher in der Statistik?
Nein, der kam
nicht. Merkst du selbst.
Kommt gleich in einer Statistik noch vor. Aber kommen wir nochmal zur Torstatistik des SV. 1,3 Tore haben wir gemacht, so statistisch.
Pro Spiel?
Pro Spiel,
nicht genau. Schlecht.
In Heimspiel 1,6, in Auswärtsspiel 1 pro Saison. Und Gegentore,
pro Spiel,
Entschuldigung. Gegentore zu Hause 1,2. Entschuldigung, insgesamt 1,2, zu Hause 1,1 und auswärts 1,4. Spricht natürlich auch dafür, dass wir auswärts ein bisschen schwächer sind. was ich in meiner Statistik gar nicht so niederschlägt, muss ich wirklich sagen, weil wir sind in der Heimtabelle, sind wir auf Platz 7, wie auch in der Abschlusstabelle und in der Auswärtstabelle auf Platz 8.
Ich wollte gerade sagen, da kann man ja nicht so viel weiter drunter sein. Ja.
Deswegen, also ich würde sagen, dass auch durch die letzten Spiele, wir haben ja Groß-Asbach und in Chemnitz gewonnen noch so, ich weiß nicht, wie das jetzt davor war, ob das jetzt, also ich sag mal, zur Hinrunde wäre es vielleicht noch ein bisschen niedriger gewesen. Da wären wir vielleicht so um den 10. Platz herum, aber da waren wir, glaube ich, auch insgesamt ein bisschen schwächer. Ich glaube, die Rückrunde war auch stärker als die Hinrunde.
Ja, was man sich hätte nicht erträumen lassen, ne? Weil die Hinrunde war ja einfach schon so bummer. Das kannst du übrigens so nicht sagen, weil wir haben die Hinrunde mit mehr Punkten abgeschlossen als die Rückrunde.
Ja, weiß ich nicht. Du was sagst?
Ja, wir hatten auch noch dieses Ziel 30.
Ja, 30 plus.
Ja, genau.
Und jetzt aber haben
das wir irgendwie Platten.
Nee, hatten wir nicht.
Aber 48,
wir 58. Also muss ungefähr gleich sein. Muss ungefähr gleich sein, ja, stimmt. Ja, vielleicht war der Rückgrund doch ein bisschen besser. Wenn ich das so
sehe. Ah, ist ja egal. Vielleicht haben wir die so hoch verloren und so.
Ja, man muss wirklich sagen, das 2-0 in Köln war ja der höchste Auswärtssieg diese Saison. Ein 2-0 ist jetzt ja nicht so überragend. Zu Hause haben wir einmal 4-0 gewonnen gegen Zwickau.
Also wenn ihr nächstes Mal, also kann meinetwegen und nächstes Mal wieder der höchste Auswärtssieg sein. Warum soll es nicht der einzige Auswärtssieg?
Ja, ist richtig. Aber klingt halt... Also zeigt halt so ein bisschen, dass wir halt nicht so die, wir kriegen ja auch nicht so viele Tore, wir sind ja plus rausgegangen, plus 3, sagt ihr ja schon.
Was ich übrigens auch sehr beachtlich finde.
Ja, definitiv. Und wir haben ja einmal 4-0 gewonnen gegen Zwickau und einmal 4-0 verloren in Unterhaching. Also das waren so die einzigen Ausreißer, sonst war es halt immer so ein 1-3, 1-2, 2-1, 3-1, 3-0 einmal gegen Erfurt dann noch. 3-2 gegen Groß-Asbach haben wir gewonnen, das war wahrscheinlich das torreichste Spiel diese Saison. Und ja, ich habe gleich noch eine Statistik, die dir die Ohren schlackern lässt.
Ja, dann hau mal raus.
Jetzt bin ich gespannt. Ich wollte gerade noch mal eben, wo du vorhin Domaschke gesagt hattest.
Erich
ist auf Platz 2 der Spieler mit den meisten Einsätzen. Auf Platz 1 ist Marcel Gebers tatsächlich. Der hat nur ein Spiel gefehlt.
Was, echt?
Ja, der hat 37 Spiele gemacht und 37 Mal in der Startelf gestanden und 3312 Minuten.
Der hat 37 Mal in der Startelf gestanden? Also auch das wäre mir echt nicht so bewusst.
Ja, mir schon.
Ja,
also, echt? Ja, also Gebers ist halt unser Bollwerk hin. Das ist unser Abwehrchef Nummer 1. Am Anfang hätte ich auch noch Vidovic gesungen.
Ja,
aber
ja,
gegen Ende der Saison war klar, dass es Gebers sein wird. Ach, Wahnsinn.
Ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich habe ja dann 37 Mal, okay, ich habe ja nicht jedes Mal gerufen, wenn wir Auswärtsspiel geguckt haben.
Nee.
Da habe ich zu Hause 19 oder vielleicht 18 Mal halt dann, und ich weiß ja nicht, wann er gefehlt hat.
Ja, ich weiß auch
Gebers
nicht.
Gebers gerufen immer? Also beim
einen. Ja, tatsächlich. Ja, logisch. Wahnsinn. Ja, Gebers. Also.
Ja, also mir ist schon bewusst, dass er halt irgendwie irgendwann zu Standard Stammelf gehörte. Aber dass von Anfang an immer so viel dabei war, finde ich schon interessant.
Ja.
Also nicht Schlechtes zu bemerken daran, aber gefühlt war das am Anfang, also in meinem Kopf wäre das so eine Position gewesen, die halt jeder andere mal irgendwie auch schon im Kopf hat, inne hatte. Mhm. Aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall.
Ja, nee. Auf Platz 2 Erik Domaschke, 35 Spiele, 3059 Minuten. Dann Benny Giert, 36 Einsätze, 34 Startelf-Einsätze, also wird auch zweimal eingewechselt. 2980, dann Thilo Leugas und Vidovic, 34 Einsätze bei Thilo. 32 bei, ja, da ist es nicht Verletzung oder so, der hat gefehlt wegen Sperre. Ja, wegen
Sperre,
ja. Aber 34 Spiele, dreimal also, war er gesperrt.
Einmal hat er nicht einmal Gelb-Rot?
Also, ja, richtig.
Ja, wollte gerade sagen, also alles Sperre.
Thilo, Baustelle, ne? Ein bisschen netter sein
zu dir. Ja, das haben wir ja schon mal erwähnt, also wäre ganz schön, wenn in der nächsten Saison also weniger Pappen sammelt. Ne?
15 gelbe Karten, eine gelb-rote Karte, erinnere ich mich.
Das war alles fürs Team, alles gut, alles in Ordnung. Aber die ein oder andere Situation gab es sicherlich, die man hätte charmanter lösen können.
Ja.
Sagen wir es mal so.
Ja. Okay, komm, ich gehe jetzt nicht einzelne Spieler durch. Ich sage nur noch einen Mann, der auf Platz 10 ist mit den meisten Einsätzen. Das ist Jannik Jeskaczewski. 23 Spiele gemacht, Einsätze, 21 in der Startelf. Hätte ich auch nicht so gedacht, weil Jannik
war ja... Das hätte ich sogar mehr gedacht.
Echt, ich nicht. Ich hätte weniger gedacht. Ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass Senninger noch mehr Einsätze hatte.
Dass Senninger mehr Einsätze hätte?
Ja, nee, das hätte ich nicht gedacht.
Ich hatte gedacht
dafür habe ich zu oft Jupp gerufen. Okay. Ja, das rufst du ja auch, wenn Posipal spielt.
Nee, dann sage ich Jupps Enkel.
Ja, genau. Und darauf dachte ich, das verwechselst du. Aber Jupp kommt auch nicht drin vor in den Top Ten. Nee. Aber Jeskaczewski, der halt am Anfang der Saison ja Stammelf war, ich sag mal die ersten drei Spiele, vier vielleicht, und dann durch Senninger so ein bisschen ersetzt wurde, aber dann auch Vlasovic und so und dann Balmat, das hat immer so ein bisschen gewechselt. Auch zum Beispiel Puttkamer kommt ja auch nicht drin vor, der ja auch ein bisschen verletzt war dann und mal dann in der Defensive eingesetzt wurde und vielleicht dann kam auch mal Balmat in die Defensive und dann musste außen wieder neu gemischt werden. Das ist halt so ein Ding, deswegen Jupp hätte ich ehrlich gesagt nicht drin gesehen, aber guter Mann, deswegen ich freue mich auf jeden Fall, dass er seinen Einsatz gekriegt hat.
Definitiv,
ja. Bin mal jetzt, Kleinsorge war natürlich auch im Mittelfeld dabei. Der fehlt jetzt, ist ja jetzt noch verletzt. Ich hoffe, er kann die Vorbereitung komplett mitmachen. So eine Schambeinentzündung oder was er da hat, kenne ich sonst eigentlich nur von Marco Reus. Der musste aber operiert werden, was bei Marius jetzt nicht der Fall ist. Deswegen hoffe ich nicht, dass er 8 Monate fehlt. Weil ich glaube, Marco Reus musste so lange aussetzen. Oder vielleicht sogar noch länger. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber der hat ja auch Glasknochen. Die hat ja unser Marius ja Gott sei Dank nicht. weil Reus, den kannst du ja einfach vom Fuß treten. Dann ist ja das Bein ab. Ist ja das Ding.
Wer hatte das jetzt? Ach, das war Rosi, war das am Donnerstag, ne?
Ich weiß es nicht.
Kevin Großkreuz war häufiger Weltmeister als Messi. Nee.
Da musste ich jetzt bei Marco Reus irgendwie wieder drauf.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Ja, das sind so Statistiken, auf die man dann nicht so viel geben sollte.
Gut, sie ist definitiv richtig.
Ja, definitiv richtig. Kevin Großkreuz freut sich da bestimmt auch sehr drüber, aber naja.
Das war's.
Ist auch egal. Ja, ich hätte ganz gerne noch irgendwie, wenn einer von den Hörern vielleicht auch so Statistiken rausgesucht hat und gefunden hat, ich hätte so gerne die Ballbesitzstatistik gefunden oder gesucht habe ich sie, aber gefunden habe ich sie nicht. Auf Transfermarkt.de habe ich so was gesehen, da stand aber irgendwas so ein Durchschnitt 5,3% und auch bei allen so und Höchstwert 15%, wo ich das alles nicht ganz verstanden habe. Das hat bestimmt irgendwie einen sehr logischen Wert, aber bei mir hätte ich ganz gerne gewusst, was jetzt so, wie wir so bald
ist. Oder es melden sich gerne die Kollegen, die diese Statistiken entworfen haben und erklären sie dir.
Das wäre sehr, sehr cool. Ja. Weil Transfermarkt.de ist eine super Seite, auch da habe ich viele meiner Statistiken her. Nicht alle, aber halt ein paar. Und sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Aber mit dem Ballbesitz, bin jetzt ja nicht so der Taktik-Fuchs, deswegen, wie Meppen so spielt, ich würde sagen, wir sind eher so das Konter- und schnelles Umschaltspiel.
Ja, definitiv hat man noch, also Richtung Ende der Saison, noch sehr, sehr deutlicher gesehen sogar, dass wir halt viel aus Kontern gezehrt haben. Standardsituationen liegen uns, aber nicht in der Verteidigung.
Also ich sag mal, also ja, wenn du Freistoß hast, also eben gut, ich meine jetzt nicht Ecke, sondern wenn du Freistoß hast aus guter Position, ja, dann hat das relativ gut geklappt eigentlich immer, finde ich.
Puh, ja, das hast du was, das hätte ich jetzt eher verneint, aber ja,
ich finde wohl.
Kann sein, will ich jetzt nicht.
Aber also aus Ecken, also wir haben ja früher in der Regionalliga-Saison gehen es immer noch 6 Ecken, ein Treffer, ja, also haben wir mal bis 6 gezählt, bis dann der Ball
wieder. Ja, aber in der guten Regionalliga-Saison,
ja. Ja, in der letzten,
ja. Ja.
Okay. Aber das hat leider diese Saison nicht mehr so ganz hingehauen. Wir haben das Ziel wieder aufgegeben.
Ja,
wir fangen nächste Saison wieder an.
Wir gucken einfach mal.
Ja, ja, wir haben auch nach engen Tore gemacht. Ich erinnere mich auf jeden Fall auch. Und ja, also
als noch diese Saison davor.
Was ich daraus sagen wollte, ist, ob wir eine Mannschaft sind, die gerne den Ball hat oder eine Mannschaft ist, die gerne den Gegner den Ball überlässt. Das ist ja die Frage, weil ich meine, wenn du den Gegner den Ball gibst, dann ist es einfacher zu kontern auf jeden Fall.
Also mein Gefühl sagt, dass wir den lieber haben.
Ja, ja, weiß ich nicht. Dann widerspricht sich das so ein bisschen mit dem eher auf Konter spielen wollen, weil dann versuchst du ja den Gegner den Ball zu geben und dann halt durch starkes Pressing dann und den Ball schnell nach vorne zu spielen, ja, und dann zu flanken und dann reinzumachen. Ich meine, das habe ich so bei Ballmatt im Kopf, das habe ich so bei Nico im Kopf, wie das so läuft, über die Außen flach reinspielen, genau, und dann steht Gierda immer richtig. Aber kommt wahrscheinlich auch immer auf den Gegner an. Ich meine, gegen Erfurt hast du dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Ballbesitz, gegen Magdeburg überlässt den eher, kommt halt auch immer darauf an, wo du spielst, ob du zu Hause spielst oder auswärts, aber wie gesagt, wenn jemand da irgendwelche Statistiken hat, ich bin jemand, der gerne Statistiken liest und sich gerne damit befasst, deswegen würde ich da gerne noch was zu sehen, zu mappen, aber ja, vielleicht, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie ich Mappen jetzt einordnen soll, welches und auch welche Lehren wir daraus ziehen müssen bei den Niederlagen und wie das nächste Saison läuft, aber gut, das ist ja auch nicht unbedingt mein Job. Christian wird das wissen. Christian wird alles schlecht im Kopf haben, zusammen mit Mario. Finde ich auch gut, dass jetzt die beiden sich 100%. Ja, genau. Stimmt. Ja, richtig. Habe ich auch gelesen. Die beiden können jetzt ja sich auch Vollzeit darauf vorbereiten, auf den SV Meppen und auch Vollzeit Training zusammen machen, was ich super finde, weil diese Trainer-Lizenz-Geschichte ist ja Gott sei Dank vorbei. Das heißt, Neidhardt muss jetzt nicht immer nach, wo muss der hinfahren? Köln? Oder wo war das?
Ich weiß es nicht.
Okay. Auf jeden Fall kann er dann das Training vollleiten zusammen mit Mario. Ist ja auch kein Nachteil nächste Saison. Aber wo wir am Anfang schon sagten, Meppen hat keine Antwort auf Rückstände. Also wenn wir zurückliegen, wir haben in dieser Saison 20 Mal zurückgelegen, haben da aus diesen von diesen Spielen dann 10 Spiele nur verloren, 7 Mal noch unentschieden gespielt und 3 Siege, was 16 Punkte macht. Und damit sind wir auf Platz 1. In dieser Statistik.
Ja, tatsächlich.
Platz 2 ist Wien-Wiesbaden, was ich auch ziemlich krass finde. 19 Mal zurückgelegt, immer noch 4 Siege geholt.
19 Mal zurückgelegen?
Ja. Okay. Und ja, die haben noch 15 Punkte geholt. Auf Platz, auf Platz 20 ist der erste FC Magdeburg. Ne?
Die haben sich auch zurückgelegt.
Das ist das Ding. Die haben sich auch zurückgelegt. Achtmal, davon haben sie einen Sieg geholt und 7 Niederlagen und davon nur 3 Punkte geholt, logischerweise.
Und vor kurzem, also schlechte, schlechte.
Ja, genau. Punkte, ne? Also, wenn die mal zurückgelegen haben, dann war Schärfe Ende. Aber. Ja, aber das zeigt halt wohl, dass genau das, was ich kritisiert habe am SV Meppen, einfach gar nicht eingetreten ist. Ja, wir haben einfach immer gute Antworten auf sowas. Ja. In Heimspielen sind wir dann auch Erster dadurch. Wir haben 11 Punkte zu Hause geholt, nach 10 Rückständen. Da haben wir noch 2 Siege geholt, 5 Remis und 3 Spiele verloren.
Ihr merkt gerade, also wir hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem Zeug, was wir
hier so schaltet lieber ab.
Genau, besser ist.
Oder hört euch den Quatsch weiter an. Auswärts waren es 10 Rückstände, da haben wir nur 1 Sieg geholt, 2 Unterschiede und 7 Niederlagen. Nur 5 Punkte sind dann auf Platz 7. Ne? Platz 7, logisch. Aber ja, zu Hause klappt es ja logischerweise besser mit dem Fans im Rücken und alles. Und auswärts auch noch respektabel. Platz 7 ist ja auch nicht schlecht. Nö. Also Rostock ist Letzter. Die haben 6-mal zurückgelegt und keinen Punkt geholt. Ja. Genauso wie der erste FC Magdeburg. Also die haben nur zu Hause, wenn sie mal zurückgelegen haben, wenigstens nochmal einen Punkt geholt. Also 3. Aber zu Hause nur 2-mal zurückgelegen, was der Hammer ist. Das ist der Rekord. Auswärts ja, sieht das ein bisschen anders aus. Da ist der Rekord auch beim FC Magdeburg bei Hansa Rostock. Rostock ist ja auch das Auswärtsteam der Saison, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Ich glaube, die haben irgendwie in der Rückrunde auswärts irgendwie, also als die bei uns waren, danach logischerweise auch kein Gegentor gekriegt, weil wir haben zwar nur verloren. Oder was noch Hinrunde? Weiß nicht mehr. Haben wir zuerst gegen Rostock? Wir haben ja erst in Rostock gespielt, klar, 2-1 gewonnen. Dann in der Rückrunde haben wir halt zu Hause gespielt und 2-0 verloren und da haben die auch irgendwie, ja, keine Ahnung, 5 Spiele auswärts gespielt, kein Gegentor gekriegt, was Hammer ist. Also, das ist schon richtig stark. Ja, aber das hätte ich so in dieser Form echt nicht gedacht, dass wir 16 Punkte noch nach Rückstände und 20 Rückstände. Gut, der Rekordrückstand ist natürlich der Rot-Weiß Erfurt. Die haben 18 Mal zurückgelegen, 5 Punkte geholt. 28 Mal. Und ja, aber ja, es läuft halt einfach. Es läuft, die Saison lief einfach alles zusammen, muss man so wirklich sagen.
Ja.
Das ist echt Wahnsinn. Ja, hast du noch irgendwas Schönes zu sagen von zur dritten Liga noch?
Zur dritten Liga noch, also bevor wir uns auf die zweite stürzen oder was jetzt?
Nee, ich meinte die erste dritte Liga, also das erste Jahr dritte Liga.
Ja, also ich bin also eher so fazitmäßig, ich bin also sehr zufrieden, klingt noch so ein bisschen schwach, also ich bin immer noch sehr euphorisch, was das Ganze angeht. Es war ja nun ja gerade der Jahrestag des Gärtnerpfostens und
das war's?
Des Gärtnerpfostens, als Gärtner den Ball an den Pfosten gehauen hat und wir aufgestiegen sind.
Ich habe was so mit komischen Mannheimern, da weiß ich nicht mehr, wie die alle hießen.
Übrigens, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg an den Kapitän vom Mannheim, denn der kommt zu uns, der Rest kann in der dritten Liga versauern.
Ja, Regionalliga meinst du?
Regionalliga meine ich?
Ja, der Rest kann in der dritten Liga versauern, hast du gesagt.
Du meinst Entschuldigung, ja, in der Regionalliga. Ah, sorry. Ja.
Vielleicht, wer weiß das. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wissen wir noch nicht, ob der KFC Uerdingen aufsteigt oder ob die ihre...
Ja, können wir sehen, das ist dahinter, das klappt schon.
Oder ob die das Fax mit den Unterlagen irgendwie doch zu spät eingereicht wurde. Keine Ahnung. Also wenn es wirklich so sein sollte, ich habe heute noch gelesen, irgendwie 90 Minuten zu spät, dann steigen die nicht auf. Dann ist das so. Da gibt es keine Regelung,
kein Erbarmen von der Wobei letzten Endes, ganz ehrlich, eigentlich wäre das dann, also zu sagen, die 90 Minuten sind uns jetzt scheißegal, die gerechtfertigte Strafe für Mannheim und deren Fans, was die da im Rückspiel veranstaltet haben. Da können wir ja gerade noch mal ein paar Worte drüber verlieren. Also natürlich waren wir auch jetzt ganz interessiert zu gucken, wer wird denn unsere neuen Gegner in der dritten Liga werden. Und haben uns auch, also ich zumindest für meinen Teil, ich weiß gar nicht, wir haben es nämlich nicht zusammen gesehen, habe mir die Spiele so ein bisschen angeguckt.
Ja.
Und auch das Spiel halt Mannheim gegen Uerdingen. Und im Hinspiel hat ja Uerdingen zu Hause, in Anführungsstrichen, also in Duisburg, 1-0 gewonnen.
Ja.
Und lag auch im Rückspiel schon vor. Und in der, ich weiß gar nicht, irgendwann...
83. Minute, glaube ich. 7 Minuten vor Ende müsste, glaube ich, gewinnen sein, dass die Mannheimer angefangen haben.
Genau, 20 Mannheimer, vermummt schwarz, vermummt nach vorne und zünden Bengalos und Raketen auf den Rasen.
Wahnsinn,
Ein Tohuwabohu sondergleichen. Und ich finde, der Schiri hat alles richtig gemacht.
Ja, finde ich auch.
Hat die Leute vom Platz genommen, hat das Spiel unterbrochen, hat die Uhr weiterlaufen lassen, ist wieder rausgegangen, nachdem die 90 Minuten deutlich überschritten waren, hat die alle nochmal antanzen lassen in der sicheren Hälfte des Stadions, sage ich jetzt mal, angepfiffen, abgepfiffen,
ja.
Und das war's. Und das Sportgericht hat schon entschieden, dass das Spiel 2-0 für Uerdingen gewertet wird. Also Glückwunsch zu immer noch kein Tor in der Relegation für Mannheim. Das dritte Mal in Folge ohne Tor aus der Relegation, so muss das sein. Also ohne regelmäßiges Tor, weil sie haben ja ein paar
Elfmeter-Tore
verwandelt.
Ja.
Und das, was da abgelaufen ist, also liebe Mannheimer, so habt ihr den Aufstieg auch echt nicht verdient. Das Richtig. Muss ich ganz knallhart sagen. Wenn das nach mir geht, habt ihr für nächstes Jahr auf jeden Fall Aufstiegssperre.
Ja.
Weil das ist unter aller Sau gewesen. Man kann sauer sein, man kann den Verein halt dafür auch anklagen, auch als Fan, wenn man sagt, wie scheiße seid ihr, dass ihr zum dritten Mal den Aufstieg in Folge nicht schafft oder so. Mhm. Da kann man ja als Fan die Emotionen vollkommen verstehen. Aber ein Spiel so zu zerstören und einem Gegner, der das zweite Spiel in Folge am Gewinnen war, ja, also einem würdigen Gegner, alles zu vermiesen, inklusive der kurzen Aufstiegsfreude, die du haben könntest mit den mitgereisten Fans in Mannheim, das finde ich so dreckig und unter aller Sau, wirklich. Also, pfui, ganz großes Pfui.
Jo. Tja, im Endeffekt wird es dann, also wenn Uerdingen jetzt, ich sage jetzt einfach mal, Uerdingen wird die Lizenz für die dritte Liga entzogen und Mannheim steigt auf. Und dann guckt der DFB sich nochmal das Spiel an und sagt dann halt hier 75.000 Euro Strafe, weil 100.000 Euro war, glaube ich, so Maximalstrafe gesagt wird. Mannheim pellt sich da ein Ei drauf. Ich meine, gut, jetzt haben sie ein bisschen angekündigt, dass es halt keine Sammelbestellung mehr für die Tickets gibt und bla. Und so ein paar Regularien werden da jetzt aufgestellt, um sowas in Zukunft zu verhindern. Aber das ist halt alles Augenwischerei, weil diese 75.000, die sind auch für den Regionalligisten oder 100.000 sind auch für den Regionalligisten jetzt ja, viel, klar, aber halt nicht so, dass man sagt, oh, das ist jetzt, trifft uns jetzt hart. Also,
das leitet die Insolvenz ein.
Ja, genau. Das einzig Richtige ist, meiner Meinung nach, dass man den an die Punkte geht.
Ja, dass man den spielerisch schadet halt im Prinzip. Weil ich glaube, vorher geht auch ein Verein gar nicht hin
und
reglementiert das härter.
Genau.
Ne? Also, also so heftig, was da rumgeböllert wurde, das hätte man durch Kontrollen zumindest eindämmen können. Verhindern kannst du es nicht, aber man hätte es eindämmen können, verringern können. Ja. Und das ist ganz offensichtlich nicht passiert, weil da zu lax vorgegangen wurde, muss man mal ganz plump sagen. Ja. Da hat man sich einfach auf die eigenen Fans mehr verlassen als auf den Security Service, befürchte ich.
Ja, wahrscheinlich.
Und du wirst den Verein nicht dazu anleiten, etwas mehr zu tun, wenn er nicht dafür wirklich leidet. Ja. Was du auch schon gesagt hast, wenn sie aufsteigen mit minus 9 Punkten, dann wäre das halt auch noch eine gerechte Strafe. Aber zu sowas wird es wahrscheinlich auch nicht kommen.
So wird es nicht kommen. Wahrscheinlich ist das irgendwie nicht machbar oder so, weil der DFB dann halt sagt, nö, wir haben unsere, im Strafenkatalog ist das nicht vorgesehen. Da steht halt drin, so und so viel x Euro Geldstrafe. Und mehr können wir nicht und wollen wir auch nicht machen. Ich meine, DFB ist es ja im Endeffekt wahrscheinlich auch scheißegal, was da passiert ist oder so. Weil ist ja niemand zu Schaden gekommen so richtig. Der Sport hat gelitten zwar und auch alle Fans, die da waren, haben geistig jetzt gelitten, aber es hat niemand also zu Schaden gekommen.
Die Uerdinger Fans, ne? Also extra mitgereist.
Ja, sicher.
Das tut mir auch so leid für die, dass sie einfach keine Möglichkeit hatten, mit ihren Leuten dann noch zu feiern. Ne?
Ja, eben. Ja, das ist halt das Problem. Deswegen, ich schätze mal, da wird jetzt halt, also wenn die jetzt nächstes Jahr wieder in der Relegation sein sollten, geht ja nicht, aber wenn es so sein sollte, dann würde das wahrscheinlich genauso wieder passieren. Geht ganz stark von aus. Ich meine, die Meppner, muss man auch ehrlich sagen, wir sind da, also ja gut, wir zünden auch Bengalis und so, wir schießen Gott sei Dank keine Raketen auf den Platz.
Also,
und so,
aber
auch, so,
also was an Bengalis gezündet wird, ist tatsächlich noch relativ gering vergleichsweise. Ja. Also da gibt es vehement schlimmere Vereine.
Ja, genau.
Natürlich gibt es auch schwächere, was aber meist damit zu tun hat, dass du, also ich sag mal, Werder Bremen 2, da kommen halt keine Leute
und Bengalos zu. Groß Asbach auch nicht, wenn die 8 Leute kommen, die kann man auch eben kurz kontrollieren.
Oder Fortuna Köln, die meisten waren beim FC im Stadion. Vielleicht ändert sich das jetzt.
Ja,
gut möglich. Also du hast halt gerade bei den Vereinen solche Probleme nicht, die halt eh schwach besucht sind, sage ich mal logischerweise. Und bei den stark frequentierten Vereinen, da sind wir glaube ich schon noch im unteren Feld, was solche Aktionen wie Bengalos
zu angeht. Ja, schon, klar. Also ich fände es natürlich...
Was trotzdem nicht okay ist.
So, danke, das wollte ich noch eben gesagt haben. Nur weil wir da nicht so schlimm sind, wie manche heißen, dann ist, dass wir es gut heißen.
Wir sind nicht so schlimm, das heißt aber noch, wir sind immer noch verbesserungsfähig.
Ja, definitiv. Ich hoffe auch, das ist das Problem bei solchen Leuten, da kriegst du das ja auch nicht rein. Die machen das ja auch, die lernen da ja nicht draus sozusagen. Ah, weiß ich auch nicht. Vielleicht wird's, also man muss echt sagen, ich habe auch echt Schlimmeres gedacht, als wir aufgestiegen sind. Also Mappner-Fans wurden ja schon als Problemfans beschrien und so. Das sind wir definitiv nicht. Wir sind, haben uns eigentlich immer gut benommen, außer aus einer Brücke. Aber ich hoffe einfach mal, es wird noch besser und es wird immer ruhig, weil ich bin halt immer froh, wenn dann so ein Spiel rahmenlos abläuft. Also dass da halt keiner zu Schaden kommt, weil Bengalo, stell mal vor, da geht deine Klamotte irgendwie in Brand, das kriegst du nicht aus. Nee. Das kriegst du nicht aus, das sind, weiß ich nicht, wie viel Grad, willst du auch gar nicht wissen, aber wenn du da einmal die Kleidung im Brand hast, da kannst du auch, wenn du jetzt Wasser zum Beispiel hättest, könntest du draufkippen, da bringt nichts, das geht nicht aus.
Nee.
Das ist halt das Problem bei diesem Zeug. Es gibt ja in irgendwelchen Ligen, ausländischen Ligen, so spezielle Bengalo-Bereiche sogar für Fans. Die sind halt wirklich abgegrenzt von den anderen. Und da zünden die halt, wie sie wollen. Das dürfen sie halt auch, logisch, weil das ist ja extra so ein abgetrennter Bereich. Und das finde ich super, weil das sieht ja auch schön aus, muss man wirklich sagen. Das ist ganz schön anzusehen, dieses Feuer und Rauchen so. Da ist dann aber so, da wird das der Spiel, das wird nicht gestört. Durch Rauch, weil das da irgendwie abgesaugt wird oder woanders hin
Das Wichtigste geht ist halt, keine Ahnung. Du störst halt keine Menschen, die es nicht wollen.
Genau.
Du hast halt keine gefährdeten Personen dabei, gerade bei solchen Spielen, auch gerade bei so einem Aufstiegsspiel. Das Stadion ist voll, da sind Kinder mit im Publikum. Da sind Leute im Publikum dabei, die nicht so schnell weg können, wenn da plötzlich angefangen wird zu zündeln. Und das kann es einfach nicht sein, dass da andere Leute in Gefahr oder zumindest in Bedrängnis gebracht werden, nur weil irgendein Vollidiot denkt, ich muss da jetzt ein lustiges rotes Feuer zünden.
Was mich auch mega aufgeregt hat, ich habe das ja im Fernsehen gesehen, SWR, WDR, keine Ahnung, die beiden haben das gezeigt und dann hat der Kommentator gesagt, er verstehe nicht, warum da die umstehenden Fans nichts machen. Also mal ganz ehrlich, wenn neben mir einer so ein scheiß Bengalo zündet oder Raketen schießt, glaubst du, ich gehe da hin und bringe mich selber in Gefahr? Ich meine, was stimmt mit dem Typen nicht?
Ja, ich meine, das hat ja auch einen ganz klaren Grund gehabt, warum die Polizei da nicht reingegangen ist.
Ja.
Damit es einfach nicht eskaliert. Aber dann soll richtig. Ich als Fan dazugreifen?
Ja, ich habe gedacht, was stimmt
denn? Wo es kurz vorher doch irgendwie in irgendeinem Bereich gab es doch schon Schlägerei. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Block bei Mannheim war oder ob das bei einem anderen Spiel war.
Keine Ahnung.
In irgendeinem Fanblock, auch bei den Relegationsspielen, kam es schon zu Ausschreitungen unter den Fans. Und dann gehe ich da doch nicht noch hin und versuche, die Typen abzuhalten, weil du nicht weißt, wie die als nächstes drauf sind.
Nee. Das hatte ich jetzt auch gesagt. Das ist total das falsche Signal, genau wie auch der DFB angeklagt wurde und gesagt hat, man soll die Relegation abschaffen, weil dann passiert sowas auch alles gar nicht, was ja auch totaler Quatsch ist. Das ist ja Ursache und Wirkung, ist ja falsch, das so zu sehen. Gut, die Relegation abzuschaffen.
Das ist in dem Sinne halt falsch. Gut, hast du ja beim HSV gesehen. Da war es ja auch einfach nur der Standard-Abstiegsspiel. Also es war so klar, dass der HSV absteigen will, dann wurden auch Bengalos gezündet.
Ja, ja, genau.
Da gab es halt auch diese Ausschreitung. Also es hat mit dem Relegationsspiel per se nichts zu tun. Halt
Emotionen, das ist das Ding. Ja. Die kannst du eigentlich abschaffen.
Ja, oder du sagst einfach, es ist eine unantastbare Liga. Weder Aufstieg noch Abstieg.
Ja, genau, dann sind alle glücklich.
Und alle sind am Ende Platz 5.
Genau. Ja, kommen wir aber noch, bevor wir so negativ diese Saison, oder eigentlich ist das ja eine andere Saison, aber abschließend, kommen wir noch ein bisschen zu unseren Toren, die wir in der Spielzeit gemacht haben. Wir haben ja immer unsere 20 Minuten des Todes und die stimmen tatsächlich sogar. Zwischen der 46. und 60. Minute haben wir unsere meisten Gegentore gekriegt, so an die 14 Stück.
Immerhin haben wir tatsächlich was recht, sehr schön.
Genau, das sind die 20 Minuten des Todes. Die 20 Minuten des Glücks oder 15 Minuten des Glücks sind immer die letzten quasi, weil da haben wir auch so um den Dreh geschossen, so 14, 15 Tore.
Die sogenannten Bayern-Minuten.
Die guten Bayern-Minuten, ja. Und ja, die wenigsten Gegentore kriegen wir kurz vor der Halbzeit, da haben wir nur zwei Gegentore gekriegt. Die meisten, wie gesagt, in den 20 Minuten des Todes und gegen Ende halt auch noch ein bisschen. Aber erste Halbzeit, da überwiegt das auf jeden Fall. Gut, in den ersten 15 Minuten haben wir auch noch Gegentore gekriegt. Ich erinnere mich da an Magdeburg, glaube ich, erst zweite Minute gleich ein Elfer oder so. Oder war es Magdeburg, oder war es Chemnitz oder so? Egal, weiß ich auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall, daran erinnere ich mich so ein bisschen noch zumindest. Aber erste Halbzeit haben wir die mehr Tore gemacht. In der zweiten Halbzeit gleicht das so ein bisschen aus. Und was sich auch ausgeglichen hat, oder was auch sehr ausgeglichen war, wenn wir ab dem fünften Spieltag, vom fünften bis zum 38. Spieltag waren wir fast einstellig. Also einmal waren wir Elfter am 20. Spieltag, sonst waren wir immer zwischen Platz 9 und Platz 6 war das höchste.
Okay.
Und das seit dem fünften Spieltag. Da haben wir, wie gesagt, einmal auf dem Abstiegsplatz, am dritten Spieltag haben wir gegen Rostock gewonnen. Das war halt das Schlüsselspiel der Saison. Wenn wir das verloren hätten, dann sähe das vielleicht ein bisschen anders aus, aber hätte, wäre, wenn. Aber man muss einfach sagen, wie es ist. Es war eine sehr, 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 sehr erfolgreiche erste Saison in der dritten Liga. Das könnte sich nächstes Jahr ein bisschen ändern, weil die Liga ändert sich ein bisschen. Wir kriegen ja 4 Absteiger und diese komische Aufstiegsregelung aus der Regionalliga, die ja auch sehr lächerlich ist, aber reden wir da nicht drüber, sondern 4 Absteiger. Wir kriegen 2 sehr starke Absteiger aus der zweiten Liga und wir kriegen 3 sehr starke oder 2 auf jeden Fall, sehr stark Aufsteiger aus den Regionalligen. Das ist dann 1860 München.
Ja, und Energie Cottbus.
Energie Cottbus, genau. Also, 2 ehemalige Bundesligisten.
Ganz genau. Die auch, also zumindest bei Cottbus ist es noch gar nicht so lange her, dass sie Bundesliga gespielt haben.
Ja, nee.
Cottbus?
Ich hätte jetzt fast gesagt, Cottbus ist ungefähr genauso lange her.
Ach, erste Bundesliga, ne?
Ja, ja. Erste Bundesliga.
Aber 1860 München, war 1860 München das letzte Mal in der ersten Bundesliga.
Das ist auch schon ewig her, aber bei Cottbus hätte
Cottbus,
ich jetzt...
Cottbus, das ist noch nicht so lange her.
Ja gut, weiß ich nicht. Also beide schon...
10 Jahre?
Ja, hätte ich jetzt gesagt. Auf jeden Fall beide schon über 10 Jahre.
1860 München ist doch länger als 10 Jahre.
Ja, also Liga ich würde sagen, erst 1860 München ist länger aus der ersten Liga raus als Cottbus, aber... recherchiere das mal nach.
Recherchiere ich
mal. Genau, Absteigen aus der zweiten Liga, Absteiger der zweiten Liga sind der erste FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig. Und wenn man mal so alle Bundesligisten sich anguckt, dann sind von den 20 Mannschaften 18 ehemalige Zweitligisten, 10 ehemalige Bundesligisten und 6 ehemalige Meister, also DDR- und BRD-Meister. Wahnsinn. Also diese dritte Liga ist fast schon besser als die zweite Liga, wenn man das so guckt. Das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich stark. Deswegen, das ist das Problem, ein Absteiger mehr und halt, ich sag mal, abgestiegen sind ja jetzt Rot-Weiß Erfurt, Gründungsmitglied der dritten Liga, Dino quasi, 10 Jahre dabei gewesen, was jetzt ja auch nicht so ein Qualitätsmerkmal ist. Beim HSV ist das halt ein Qualitätsmerkmal, weil da geht es halt nicht höher. Aber ehemalige Drittligisten sind natürlich auch aufgestiegen in die zweite Liga.
Also 1860 München ist 2004 in die zweite Bundesliga abgestiegen und war vorher dann nicht mehr gesehen.
Okay. Genau. 4 Absteiger dann halt gegen 1860 München, gegen Energie Cottbus sind jetzt 0 Punkte einzurechnen. Also wahrscheinlicher, sagen wir es lieber so, als zum Beispiel jetzt gegen Werder Bremen 2 und gegen Chemnitz. Das ist das Ding. Also ich weiß nicht mehr genau, wie stark Chemnitz ist, aber Erfurt war ja relativ stark in der dritten Liga. Die waren ja letztes Jahr Fünfter, glaube ich.
Und Cottbus war, Entschuldigung, bis 2009 in der ersten Bundesliga noch.
Na gut, okay. Aber auch schon 10 Jahre her fast.
Ja, aber also, gut, aber also zumindest an Cottbus konnte ich mich zumindest noch erinnern.
Okay, gut. Ja, und dann wird es halt hart. Kaiserslautern halt auch ein starker Club. Eintracht Braunschweig letztes Jahr noch in der Relegation gewesen, allerdings um den Aufstieg in die erste Liga.
Braunschweig auch noch nicht so lange raus aus der zweiten Liga, ne?
Ein Jahr jetzt.
Ja, okay.
Wie gesagt, die waren da letztes Jahr auf Platz 3 der zweiten Liga-Tabelle und sind dann an VfL Wolfsburg gescheitert. Aus sehr dubiosen Umständen, also sie hätten auch aufsteigen können. Aber egal. Deswegen, jetzt lief es halt nicht so zusammen. Das ist halt ein bisschen so, wie bei Paderborn zum Beispiel auch. Die sind ja auch 3-mal in Folge abgestiegen, 4-mal, wenn es doof gelaufen wäre. Und jetzt steigen sie wieder auf. Also ist so ein bisschen auf und ab. Da spielt die Form halt wirklich eine große Rolle. So, oder wie ich schon sagte, mit dem Hansa Rostock-Spiel, hier wählen das natürlich wieder gerne. dieses Rostock-Spiel, in Anführungsstrichen, wenn wir es mal so nennen, ist dann halt für Paderborn in letzter Saison halt nicht gekommen und dann ging es halt runter für die. Vorletzte Saison. Wäre es halt runtergegangen für die. Das ist das Ding. Ja, wir können ja mal jetzt den Ausschau in die nächste Saison vorantreiben und die jetzige oder letzte Drittligasaison dann außen vor lassen. Es gibt halt mehrere Baustellen für den SV, die wir halt bearbeiten müssen. Und damit meine ich nicht das Stadion.
Nein, denn das ist gut im Zeitplan, wurde jetzt gerade noch berichtet. Also der Anpfiff des ersten Spiels, des ersten Heimspiels wird kein Problem werden. Das wird man locker einhalten können. Neben der Rasenheizung wurde ja auch die Flutlichtanlage aufgebessert und wir bekommen LED-Banden-Werbung.
Geil, leuchten. Ja, ein großes Problem ist quasi ein Name, der heißt Benjamin Giert. 19 Tore für einen Aufsteiger ist wahnsinnig. Das weckt auch Begehrlichkeiten aus Liga 2 und wie man hört auch aus England. Ob dieser Mann uns jetzt nächstes Jahr oder dieses Jahr schon verlässt oder halt erst nach Ablauf seines Vertrages 2019, ist es halt wichtig, dass man diese Personalie halt ersetzt oder halt verlängert.
Und das,
das wäre natürlich das Schönste. Ich bin aber einfach mal realistisch und sage, der Mann geht in die zweite Liga. Und gerne auch nach England, weil das gibt uns vielleicht ein bisschen Geld. Außer ablösefrei. Ablösefrei soll er lieber in die zweite Liga gehen. Weil ich glaube, das ist für so jemand wie ihn, ich glaube, wie alt ist der? 26?
Mhm. 25, glaube ich.
25. Besser, weil gleich Umzug und umgewöhnen und dann vielleicht klappt es in der zweiten, also der wird ja nicht in die erste, wird ja nicht in die Premier League wechseln, der wird ja in die Liga 1 wechseln, witzigerweise ist das Liga 1 oder Liga 1, die zweite Liga in England oder die dritte Liga, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die zweite Liga. Sehr witzig, dass man bei Liga 1 nicht unbedingt daran denkt, dass es dann die Liga ist. Die zweite Liga ist. Und ich gönne ihm ja den Erfolg hundertprozentig. Und deswegen sag ich, er darf gerne die zwei Liga wechseln. Wir müssen halt nur Ersatz finden. Das ist halt schwierig.
Genau. Und da muss man sich halt kurzfristig schon auf den Weg machen und geeignete potenzielle Kandidaten suchen. Mhm. Ich meine, der Etat des SV ist ja deutlich aufgebohrt worden, ne? Nach 2,7, 2,9 sind wir jetzt bei 5,7 Millionen für die nächste
5,2 Saison.
5,2 doch, oder? Ich meine 5,7 habe ich im Kopf.
Okay.
Also fast das Doppelte.
Ja, da habe ich noch einen Artikel gelesen, der auch in der Liga 3 Online oder so, oder auch auf Facebook stand es auf jeden Fall irgendwann. Unser Geschäftsführer Krämer hat halt gesagt, der SV Meppen steht wirtschaftlich als Top-Verein da, wo ich gedacht habe, das darfst du doch so nicht sagen, weil es ist zwar richtig, wir sind schuldenfrei und alles, und damit meint er auch nicht den Etat. Trotzdem so eine Schlagzeile heißt dann schon wieder, boah, hier, Meppen, Top-Verein, dritter Liga. Und sowas ist halt immer, könnte halt auch Unruhe reinbringen. Ich meine, sowas kann man natürlich immer gerne sagen und sowas wird ja auch nicht aufgebauscht, wenn es gut läuft, ne? Ist klar. Ja. Letzte Saison haben wir auch viele Verträge verlängert zum Beispiel und sowas funktioniert halt immer besser, wenn man erfolgreich ist. Wir haben jetzt auch das Problem, dass ganz viele Verträge 2019 auslaufen. Ich lese mal die Namen vor. Das ist nämlich Domaschke und Gies. Also beide Torhüter haben schon mal nur Vertrag bis 19. Dann haben wir noch, also ich sag mal die wichtigen jetzt, ne? Markus Ballmert, 2019, Jeska Czewski 2019, Steffen Puttgammer 2019, Patrick Posipal 2019, Granatowski 19, Wagner 19, Detas 19, Krämer 19, Tankudisch 19 und halt, wie gesagt, schon Benigiert 19. Das ist halt wirklich...
Das ist der ganze Kader.
Das ist quasi alles, sind quasi alle. Also alle, fast alle Verträge laufen jetzt nächstes Jahr aus. Wir haben natürlich jetzt auch noch ein paar bis 2020 verlängert. Thilo Lorgas zum Beispiel, Vidovic und so weiter, was ja super ist, ne? Aber jetzt müssen wir halt nächstes Jahr wieder Vertragsgespräche führen. Das funktioniert halt alles so gut, wenn es halt läuft und wenn es halt scheiße läuft. Die zweite Saison ist immer schwieriger als die erste. Das ist halt einfach so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil die Gegner sich auf dich eingestellt haben so ein bisschen. Das ist in der Bundesliga auch so. Steigst du auf. Oder bei Rian Regensburg
jetzt zum Beispiel. Weil du es fühlst du dich auch ein bisschen erhabener
wahrscheinlich. Genau, dieses Hochgefühl. Und Jan Regensburg ist Vierter geworden oder Fünfter geworden in der zweiten Liga. Jetzt sind die auch gerade aufgestiegen durch Relegation. Und die werden es jetzt auch schwer haben. Und wir haben es jetzt doppelt schwer, weil wir haben noch einen Abstiegplatz mehr. Das heißt, Platz 16 ist jetzt das Ziel. Ich sage jetzt schon mal meine Prognose. Ich hoffe, wir landen zwischen Platz 12 und 16. Das reicht mir vollkommen. Alles andere ist mir egal. Von mir aus kann Osnabrück aufsteigen zum Beispiel. Das ist mir alles scheißegal. Ich will nur zwischen Platz 12 und 16 sein oder höher. Das ist mir alles egal. Das ist das Wichtigste. Ich will nur nicht absteigen. Das wäre ganz, ganz bitter, die Saison.
Ja, also und zwar von allen Seiten aus betrachtet, definitiv. Ne?
Genau. Deswegen, das ist halt das Problem.
Dafür hat sich halt die Region auch ein bisschen zu krumm gemacht, als dass man das hier schon wieder antun könnte.
Ja, fand ich auch mutig, ehrlich gesagt, dass man Christian Neidhardt und Mario Neumann halt keinen Vertrag für die dritte Liga, für die Regionalliga geben, sondern nur für dritte und zweite Liga. Das ist schon krass. Also, aber egal. Wir warten mal ab, wie es läuft.
Ich lasse mich gerne weiter positiv überraschen von meinem SV. So ist es ja noch nicht.
Ne? Ja, definitiv, definitiv. Genau, das ist halt das zweite Jahr. Dann die ganzen, ja, ich will fast sagen, den bevorstehenden Umbruch, der eventuell anstehen könnte. Müssen halt gucken, dass wir halt das vielleicht verhindern. Die Leute sind ja hoffentlich gern hier. Hört man ja bei Giert auch so, immer wenn ich höre, er fühlt sich hier pudelwohl, er will nicht, er hat noch Vertrag so und so. Dann denke ich mir immer so, alles klar, der ist morgen weg. Das habe ich immer das Gefühl bei Benny Giert, weil da muss man sich natürlich immer zu äußern, weil in jedem Gespräch hieß es dann immer so, ja, hier, Giert, der wieder zwei Tore gemacht, ist er denn morgen weg? Quasi. Nee, morgen ist er nicht weg, aber er hat noch Vertrag bis so und so, er fühlt sich hier wohl. Dann denke ich mir immer so, er ist doch morgen weg. Das ist ja, halt so die Sache.
Also die Angst ist auf jeden Fall da, klar. Aber als positives Beispiel für unsere Spielerschar würde ich gerne Fabian Senninger nennen, wo wir zwar auch noch nicht wissen, wie es mit ihm aussieht, aber der ist halt auch nach den Spielen hingegangen und der ist ja nur ausgeliehen. Hm. Und genau wie Mike Steven Behre wurde er halt gefragt, wie es denn aussieht mit einer weiteren Saison beim SV. Und er sagt, ich fühle mich hier wohl und ich möchte total gerne bleiben. Ich hoffe, dass es irgendwie klappt, dass ich beim SV weiterspielen kann. Und das zeigt, glaube ich, auch die Stärke unseres Teams. Ne? Also diese Einigkeit, dass man gemeinsam
gemeinsam für sich ein Team bildet.
Genau, und das finde ich richtig gut. Und das ist halt die große Stärke beim SV, auch dass die Leute sich hier zu Hause fühlen. Und vielleicht kann man so auch die Spiele halten. Ich hoffe auch, dass es mit Senninger klappen wird. Mike Steven hat dagegen gesagt, dass er mal guckt, wo er landet, ob er bei Hannover landet, wie das bei Meppen ist oder ob es irgendwo anders ist. Was für mich schon so viel ist wie...
Er ist weg.
Er ist weg.
Okay. Ja, genau. Problem, was Meppens Kader auch noch so ein bisschen hat, ist, dass die sehr alt sind. Meppen hat ja den ältesten Kader der dritten Liga, glaube ich. Viele setzen ja so ein bisschen auf Jugend. Ich meine, das hat der SV Meppen jetzt auch ein ganz bisschen andersweise getan. Also ich sag mal, außer als wir jetzt aufgestiegen sind, sind nicht viele Junge hochgekommen, die spielen so aus den eigenen Reihen. Jetzt haben aber zwei Leute Profivertrag gekriegt. Der Name fällt mir gar nicht ein. Und das ist halt der Weg. Wir müssen halt auch gucken, dass wir halt junge Spieler haben, die man perspektivisch lange an den Verein bindet. Weil so ein Marcel Gebers leider, der ist ja halt auch schon 31, da kannst du sagen, okay, nächste Saison ist noch gut, genau, das Jahr vielleicht auch noch mit Glück und dann wird's eng.
Ja. Der hat jetzt also das ist auf jeden Fall einer, der haut uns nicht mehr ab zu einem anderen Verein.
Ja, das stimmt.
Der wird im Zweifelsfall halt nur noch ein Jahr verlängern oder so, je nachdem.
Ja, Vidovic auch schon 29, das ist halt, ja, die haben beide bis 2020 verlängert, vielleicht liegt es auch da ein bisschen am Alter. Besoric auch schon 28, der bis 2020 verlängert hat. Thilo Leugas 26, hat auch schon bis 2020 verlängert, aber da ist halt wahrscheinlich das, ja, und auch Kleinsorge zum Beispiel, die haben auch beide noch letzte Saison, das war groß bejubelte Ankündigung, dass die halt verlängert haben. Die sind halt noch, Thilo Leugas 27, Entschuldigung, wahrscheinlich noch von der Euphorie getragen, und solche Vertragsverlängerungen hast du wahrscheinlich nicht, wenn du dann im Keller rumgurkst.
Nee, definitiv nicht. Aber das ist Geschichte und vielleicht kommt alles anders, wie wir denken, und es läuft in der Hinrunde erstmal richtig gut.
Jo, ich hoffe auch.
Also, da hoffe ich auch drauf.
Das wird wichtig. Das ist wichtig.
Einen starken Start. Ich glaube schon, dass das, so wie uns der SV jetzt in der letzten Saison doch überrascht hat, mit einem Wahnsinnsergebnis am Ende der Saison, auch nächste Saison nochmal überraschen kann. Wir werden auf jeden Fall auch den nächsten Schritt wagen und uns endlich zur Dauerkarte durchringen. Wir haben uns zwei schöne Plätze im Rondell ausgesucht und wer so Geschäftsstelle will, werden wir die beiden dann auch regelmäßig einnehmen.
Ja.
Wenn man uns die denn als Karte übergibt.
Jo. Ja. Hast du noch was? Prognose nächstes Jahr?
Sorge, aber mehr Optimismus.
Okay.
Das heißt, um es kurz zusammenzufassen.
Mehr Optimismus als ich meinst. Also du glaubst wieder einstelliger Tabellenplatz oder?
Da möchte ich mich lieber zur Halbzeit, also zur Hälfte der Saison wieder zu äußern. Ich kann es okay. Tatsächlich, also wie du selber schon gesagt hast, mit den Auf- und Absteigern, das sind schon Namen, die da kommen, vielleicht auch nur Namen, aber auf jeden Fall so einem Fußball, ich sage jetzt mal Laien wie mir, mit Ausnahme beim SV, wo ich mich ein bisschen mehr auskenne, machen die schon Angst, muss ich sagen. Ja. Das ist halt schon, das imponiert mir schon.
Ja, vor allem 68 könnte ich den Durchmarsch fast schon zutrauen, weil die haben ja auch noch viele Namen halten können aus der zweiten Liga.
Ja, das ist richtig, aber das haben wir unter Haching auch.
Ja, aber unter Haching, das war fast wirklich nur ein großer Name. Da waren, glaube ich, nicht mehr so viele.
Ich meine, mir ist auch egal, ob 68 durchmarschiert. Wenn wir zwei Spiele gegen 68 verlieren, dann ist das immer noch nicht die Saison gewesen. Ne?
Nee, also, das ist richtig. Nee, das ist schon klar. Man muss halt trotzdem Punkte sammeln, wo es geht. Und durch die Namen, die jetzt auf- und abgestiegen sind, ist das halt alles Mannschaft, wo man denkt,
hoffentlich klappt da was.
Hoffentlich
kriegen wir ein.
Ja. Mal gucken. Ich habe auch schon wieder letztens noch gehört, dass der SV Meppen auch wieder so überraschungsmäßig, so was den Aufstieg angeht, auch wieder mitmischen könnte, wo ich mir auch denke, Alter, redet doch nicht so ein Quatsch. Redet bitte nicht so ein Quatsch. Lasst uns einfach spielen und
das Beste hoffen.
Das Beste hoffen, genau.
Wenn wir nach zwei Dritteln der Saison oben mitspielen um den Aufstieg, dann bin ich der Letzte, der sagt, nein!
Aber genau, wir wollen nicht aufsteigen. Wurde Meppen ja auch immer vorgeworfen, dass es, wenn es mal gut lief, hieß, ne. Die wollen gar nicht aufsteigen.
Und, ja, das war zu Oberliga-Zeiten
auch nicht. Ich verstehe das nicht. Also das ist aus Geschäftsstelle mag das sein, wenn man dann aufsteigt und dann auf einmal mehr Kosten hat. Aber als Spieler stehst du dann, willst alles gewinnen. Das ist immer so.
Das ist normal, genau. Und ich glaube auch, dass das dann nochmal die Region erwähnt, ganz deutlich gezeigt hat, man steht hinter dem Verein und wenn sowas passiert und die brauchen die Unterstützung, dann ist man da und hält denen auch den Hintern. Ne? Mal ganz klar gesagt. Und das würde halt auch beim nächsten Step mit Sicherheit genauso wieder passieren. Aber ich glaube, also jeder ist froh, wenn wir erstmal ganz locker die Klasse ein paar Jahre halten können. Und wenn wir dann irgendwann da rumspielen, dann hat sich auch die Region auch nochmal wieder durchatmen und hat vielleicht wieder ein bisschen Luft, um das ein bisschen einfacher möglich zu machen.
Jo. Ja.
Hoffen wir auf das Beste. Müssen wir jetzt schon eine Prognose abgeben? Oder?
Ja, ich habe ja gesagt, 12 bis 16.
12 bis 16
ist ist meine Prognose und mein hoffnungsvolles Ziel.
ESA Platz 11.
Okay, gut. Und ich hoffe auf mehr Zuschauer diese Saison.
Definitiv. Also der Schnitt muss 6.000 sein.
Ja, 6.500 hat, glaube ich, Meppen gesagt. Wollten sie.
Ja.
Bin ich mal gespannt. Ist möglich, durch die attraktiven neuen Spieler auf jeden Fall. Ja. Und ja.
Ist weniger möglich durch die schon wieder erhöhten Preise. Hm. Aber solchen krassen Fans wie uns ist das auch egal.
Ja. Naja. Gut. Alles klar. Dann
soll es das für heute gewesen sein.
Genau. Und, schreibt uns, wenn ihr da, wie gesagt, meine Statistiken, wenn ihr da was habt, dann schreibt uns gerne zu. Wir können auch gerne drüber reden, über den SV, wenn ich wieder mal Quatsch erzählt habe, so wie wir darauf reagieren
und so. Ein Ausblick auf Nerdwissen 1912 in der nächsten Saison. Wir wissen es noch nicht, oder?
Was?
Wie wir ja. das Konzept einhalten. Ich glaube, so wie die letzte Saison gelaufen ist, ich glaube, wir müssen es ein bisschen offener halten, ein bisschen diskussionsfreudiger. Mehr so ein bisschen Doppelpass-mäßig.
Ja, okay, das gefällt mir eigentlich ganz gut, ja.
Ja.
Dann auch nicht wieder so, dass wir ein Spiel abarbeiten. Das ist auch doof, weil dann ist man auch immer so gebunden. Deswegen haben wir drei Spiele. Es
starr ab, ne?
Ja,
so die Diskussion darüber, wie sieht es gerade aus? Wie
ja, das gefällt mir besser,
ja. Ja, das heißt, wir werden uns halt weniger zusammensetzen, was 1912 angeht. Und
ja, mal gucken, vielleicht können wir
jetzt offenere Podcasts machen.
Ja, entweder so, oder wir setzen uns wirklich nach jedem Podcast, nach jedem Spiel vielleicht auch direkt zusammen und labern da so ein bisschen drüber. Das können wir alles noch später mal reden. Wenn ihr da meint, ich habe wieder mal Blödsinn erzählt, was da mit Mappen angeht oder Tobi halt, dann schreibt uns gerne, wenn ihr das anders seht oder stimmt uns zu, wenn nicht, aber hört uns auf jeden
Fall
zu.
Wenn ihr gerne mit
empfehlt uns weiter.
Wenn ihr gerne mit uns mal diskutieren wollt über den SV, dann meldet euch auch gerne.
Ja, genau.
Vielleicht laden wir euch mal ein.
Mal gucken.
Ja, in dem Sinne,
bis dann.
Tschüss.